So ein Neubeginn ist schon ganz schön spannend. So eine Tür, die da irgendwo ist und durch die man morgen vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nach langer Zeit wieder durchgehen muss oder vielleicht auch nicht nur auf die Kinder bezogen, auch wir Erwachsenen haben ja oft irgendwelche Dinge, wo wir merken, oh, jetzt ist so eine Veränderung dran, jetzt ist so ein Neubeginn dran. Irgendwie tut sich hier was auf und ich muss mich aufmachen, etwas Neues zu bestreiten. Und diese Tür, die ist vielleicht so ein bisschen geöffnet, aber wir trauen uns manchmal nicht so richtig loszugehen. Und das ist so ein Herzensthema von mir, so Veränderungen, Neubeginn, was braucht es eigentlich dafür? Ich habe in meinem Leben schon einige Neubeginne, einige Veränderungsprozesse durchgemacht, habe in 4 verschiedenen Bundesländern gelebt, habe diverse Arbeitsstellen angetreten und Freundschaften sind gekommen und auch leider gegangen. Es ist viel Veränderung ist drin. Ich glaube, dass wir Menschen dazu angelegt sind, uns zu verändern. Wir sind rein äußerlich schon, unsere Haare wachsen, unsere Nägel wachsen, wir sind Veränderungsprozessen unterworfen und manchmal braucht es auch ganz viel Anstrengung, sich nicht zu verändern. Manchmal ist es fast vielleicht sogar schon noch anstrengender, die Veränderung abzuwehren, als nachzugeben und zu sagen, okay, ich probiere das Neue aus. Ich habe mir in den letzten Wochen Gedanken gemacht, was es eigentlich so braucht, wie gut gerüstet in so einen Veränderungsprozess, in so einen Neubeginn reingehen können, sowohl die Kinder als auch wir Großen. Was ist eigentlich wichtig? Wie können wir das voller Mut und voller Vertrauen und voller für Selbstbewusstsein eigentlich losgehen? Und ich werde mit euch im Laufe des Gottesdienstes ein paar Dinge erarbeiten, die wir vielleicht brauchen könnten dafür, die gut sind, wenn wir die bei uns haben im Gepäck. Da besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind meine eigenen Gedanken, meine eigenen Daten, die ich erhoben habe. Wenn ihr andere Dinge noch im Kopf habt, ergänzt die gerne für euch. Eine Schultüte. Schultüte ist ein Symbol für Neubeginn. Vincent, du hast gestern aber schon auch eine Schultüte gehabt, ne? Aber das ist die von Emilien. Da waren Züge drauf. Da mochte nämlich Eisenbahn und Züge total gerne. Was war denn bei dir drauf, Vincent? War da auch irgendwas drauf auf deiner Schultüte? Oh, also verschiedene Fahrzeuge. Das Besondere ist nämlich, dass der Vincent morgen zum ersten Mal in die Schule kommt. Vincent ist der Schulanfänger aus der Gemeinde. Ich freue mich total, dass wir wieder mal einen haben. Und an dich werden wir später auch noch denken und dich besonders segnen. Ne? Diese Schultüte, die habe ich mitgebracht, weil ich im Laufe des Gottesdienstes da Dinge reintun möchte, die wir brauchen können für einen Neuanfang, damit wir gut gerüstet sind. Und ich werde immer etwas da reinstecken und der Daniel wird dann dazu etwas sagen. Das wird halt ein bisschen andere Predigt, die wird halt mehrteilig werden. Und das Erste, was ich da reintun möchte, wo ich glaube, dass es total gut ist, wenn wir das haben für einen Neubeginn, wenn diese Tür sich so ein bisschen öffnet, ist ein Löwe. Löwe? Habt ihr eine Ahnung, warum? Warum tue ich einen Löwe da rein? Warum soll ein Löwe in die Schultüte? Habt ihr eine Idee? Ja, sehr gut. Der Löwe steht für Mut. Antje Eva hat gesagt, stark und mutig. Der Löwe ist, finde ich, der Inbegriff für Mut, für das ist ein richtig mutiges und starkes Tier. Und ich glaube, wenn wir so einen Neuanfang vor uns haben, die Schultür oder die Klassentür oder was auch immer wir neu betreten müssen, dann ist es gut, wenn wir ganz viel Mut haben. Und der Mut kommt jetzt hier rein. Krach. Was noch? Könnt ihr euch daran erinnern? Lag früher mal auf dem Lenkrad, hat man dann geguckt und dann hat man verzweifelt versucht, das wieder zusammenzufalten. Da ist auch der Begriff des Faltplan-Falschfalters entstanden. Und eine Karte. Wozu brauchen wir eine Karte? Ja, liegt auf der Hand. Manchmal, wenn wir etwas Neues beginnen, ist es ganz gut, einen Plan zu haben. So eine Art Landkarte, irgendeinen Plan, denke ich zumindest. Oder weiß ich nicht, können wir auch ohne Plan starten? Daniel, was sagst du?
Mut und Plan, schön, wenn man es hat. Wenn ich in der Bibel nach Menschen suche, die besonders mutig waren und immer einen Plan hatten, dann suche ich lange. Es gibt vielleicht ein paar, die viel Mut hatten. Manchmal war der Mut angemessen und manchmal nicht. Manchmal hatten sie einen Plan, ob die gut gegangen sind, man weiß es nicht. Viel häufiger erzählt die Bibel von Menschen, die eine neue Aufgabe bekommen haben und kaum oder keinen Mut hatten und überhaupt keinen Plan. Ja, Gott vergibt manchmal Aufgaben oder neue Abschnitte und man weiß nicht so richtig, warum das so ist und warum das jetzt sein muss oder warum das jetzt soll. Ein Beispiel aus der Bibel von diesen Menschen, die keinen Mut und keinen Plan hatten, ist Mose. Mose war von seinem erzwungenen Zuhause weggegangen, weil er Blödsinn gemacht hatte, war in der Ferne und hat Schafe gehütet. Also er konnte ganz gut Ägyptisch lesen und schreiben wahrscheinlich, kannte sich in adligen Umgangsformen, aber dann musste er Schafe und Ziegen hüten. Das konnte er wohl ganz gut. Er war an einem Tag unterwegs am Berg Horeb mit seiner Herde als Hirte. Und dort redet Gott ihn an durch einen Engel in einem brennenden Dornbusch und gibt ihm einen neuen Auftrag. Vom Schafhirten zu etwas, was eigentlich viel zu schwer für Mose ist. Gott sagt zu Mose, geh zum ägyptischen König, dem Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Als Hirte. Aber Mose wandte ein, ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Ja, so viel zum Plan und zum Mut. Gott antwortete, ich werde ja bei dir sein. Daran wirst du erkennen, dass ich dich gesandt habe. Für Mose begann etwas Neues an diesem Tag und er konnte sich nicht vorstellen, was da kommt und wie das gehen soll. Ja, und das geht uns heute doch auch noch so. Veränderungen brauchen Mut. Etwas Neues braucht immer Mut. Wenn was Neues kommt, sich was auftut oder auftun soll oder mir sich aufdrängt, hat das immer irgendwie Vorteile und Nachteile. Wir haben das schon ein bisschen gehört. Der Nachteil ist, ich muss das verlassen, was ich kenne. Leider verändert sich immer irgendwas. Du hast schon gesagt, wir können alles immer so lassen, wie wir wollen und so tun vor uns selbst, als würde immer alles gleich bleiben. Aber selbst unsere Nägel wachsen, wir müssen sie irgendwann abschneiden. Dass man sich selber verändert, sich ständig die Klamottengrößen ändern. Ja gut, manchmal schneller und manchmal langsamer, manchmal häufiger und manchmal seltener. Aber vieles ändert sich, wir müssen uns mit so vielen Dingen umstellen. Manchmal sind wir gezwungen, unsere Komfortzone zu verlassen. Das Gute dabei ist, wenn wir das tun, wir entdecken Neues, die Sicht weitet sich, wir können neue Dinge neu in Zusammenhang stellen und entdecken vielleicht neue Dinge, die uns dann nachher helfen, gut tun. Manchmal ängstigen uns auch neue Dinge. Also alles hat Vorteile und Nachteile an dem, was wir beibehalten oder neu entdecken wollen. Veränderungen sind menschlich. Alt werden bedeutet Veränderungen. Je länger man lebt, desto mehr Verluste erleben wir. Es gibt also nicht nur positive Starts und positives Neues. Es gibt auch vieles, was uns abbauen lässt, Rückschritte. Wir erleben Krankheiten und Unfälle. Alles das zwingt uns manchmal neu zu starten oder umzudenken und uns mit Dingen zu arrangieren. So kann es auch sein, wenn man in die Schule kommt. Müssen wir uns auch mit neuen Dingen arrangieren. Vielleicht muss man früher aufstehen oder darf später aufstehen. Oder jetzt muss man plötzlich irgendwann selber seine Brote schmieren, weil man alt genug ist, das zu tun. Alles braucht Mut, was irgendwie anders wird und neu ist. Ich hoffe und ich wünsche uns, dass wir die Veränderungen, die das Neue mit sich bringen, ob schön oder nicht schön, dass wir sie nicht zu tragisch nehmen. Manchmal haben sie eine Tragik in sich, aber das muss nicht das Bestimmende sein. Seid nicht zu ängstlich bei dem, was kommt, denn Gott sagt, ich bin ja bei dir. Pläne vermitteln Sicherheit. Wenn ich nach Hinrichshagen will, dann kann ich ungefähr gucken, wenn ich in Stralsund bin, wo kann ich langfahren. Ich lege den Plan vor mir aus und freue mich darüber, dass die echte Welt durch einen Plan dargestellt wird. Jetzt ist dieser Plan garantiert zu alt für die Wirklichkeit. auch der, da hat sich die Wirklichkeit schon verändert und der Plan wird nicht mehr in allem so stimmen, wie er damals gezeichnet wurde. Pläne stimmen nicht immer. Unsere Pläne, die wir so haben und Ideen, die sind manchmal eine gute Idee für die Zukunft, aber die werden doch selten so, wie wir sie uns vorstellen. Klar, stellen wir Rechnungen an und gucken, dass es in Zukunft gut wird und vielleicht sagen wir uns schon, bevor wir in die neue Klasse kommen, in die neue Schulklasse, ach Mensch, ich freue mich wenigstens auf die Leute, die da kommen. Oder ich sage, ich freue mich gar nicht so auf die Leute, aber ich bin gespannt, was in Mathematik ich so lernen kann. Zum Beispiel, wir machen uns Vorstellungen von dem, was wir erreichen wollen, und das ist gut, uns Pläne zu machen. Aber können wir alles überblicken? Nein, können wir nicht. Aber Gott kann schon alles überblicken. Und er ist in unserer Zukunft dabei, wie auch immer sie wird. Ich habe aus alten Tagen das Lied in meinem Kopf: Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Kennt ihr vielleicht? Gott kennt unsere Pläne, Vorhaben und Ängste und er will uns fürsorglich leiten, so wie er auch Mose geleitet hat.
Ja, wir haben den Mut, wir haben vielleicht auch einen Plan. Es wäre aber vielleicht auch ganz gut, wenn wir noch etwas dabei haben. Nämlich ein bisschen Proviant, ein bisschen Versorgung für den Weg. Ist, glaube ich, ganz gut, ne? Kommt ja auch mit rein. Also, der Mut, der Plan, wir sind auch versorgt, vielleicht. Was braucht es noch? Ich habe festgestellt, manchmal ist es ganz gut, so einen kleinen Schubser zu kriegen. Manchmal trauen wir uns nicht so richtig loszugehen. Und ich habe das gerade so in meinem eigenen Leben erlebt, da war es nicht nur ein Schubser, da war es auch so ein richtiger Tritt in den Allerwertesten, wo ich das Gefühl hatte, wo irgendwie jetzt geht doch endlich mal los, jetzt ist es echt an der Zeit, jetzt trau dich, geh durch diese Tür. Und dafür symbolisch habe ich den Dominostein mitgebracht. Ihr kennt das ja, wenn man die so aufstellt, die Dominosteine, dass sie dann so umkippen. Das ist der Motivationskick, der Schubser, den wir manchmal brauchen, um endlich durch diese Tür durchzugehen. Die Kinder haben keine Wahl, die Kinder müssen. Der Vincent kann nicht sagen, morgen früh, aber vielleicht kann er, wenn er mal nicht so viel Lust hat, kann auch jemand, vielleicht die Eltern oder so, sagen, hey, komm, du schaffst das, geh doch einfach, ich bin bei dir, ich begleite dich bis zur Tür. Sowas brauchen wir. Und auch das kommt hier rein.
Was jetzt dargestellt wurde durch das Brot, möchte ich mal Versorgung nennen. Versorgung, auch Vorbereitung oder Proviant. Und das ist unterschiedlich, auf unterschiedlichen Ebenen. Wir brauchen als Menschen Proviant, den wir essen können, und wir brauchen Gottes Nähe. Ja, oder ich erinnere mich gerade jetzt an diesen Psalm, an dieses Psalmwort. Na, wie ging das nochmal mit dem, das, was der Mensch braucht, ist das Wort, das durch den Mund Gottes geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was durch den Mund Gottes geht. Es ist Gott, der uns geistlich und körperlich versorgt. Gott, der uns gemacht hat, der dich ins Leben gerufen hat, der ist daran interessiert, dass du versorgt bist. Das sind wir mal mehr und mal weniger. Wir sind in Deutschland ganz gut versorgt. Und trotzdem ist das nicht alles. Gott ist auch der, der uns geistlich umsorgt und versorgt. Im 1. Petrusbrief, da wird die Gemeinde ermutigt mit den Worten: Werft eure Sorgen auf ihn. Ja, es ging ja gerade um die Versorgung, dass die Sorgen gestillt sind, damit wir morgen starten können. Werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott versorgt uns geistlich und körperlich, an ihn uns zurückzubinden, auf ihn zu vertrauen. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir am Morgen tun können, wenn es losgeht. In die Schule, auf Arbeit oder sonst irgendwas. Und ich denke, das betrifft aber nicht nur dich, dass du versorgt bist durch den Herrn, sondern wir sind in dieser Welt Gottes Hände und Füße. Wir sind die, die tätig sind. tätig werden sollen. Wir sind verantwortlich, uns gegenseitig zu helfen und zu versorgen. Und Gott stellt uns alles Nötige bereit dafür, dass wir so durch ihn lebendig miteinander unterwegs sind. Und ja, wir brauchen Anschubser. Vielleicht braucht der ein oder die andere morgen früh Anschubser. Und ich glaube, es gilt für uns alle. Wir alle müssen morgens irgendwie ein Bein aus dem Bett kriegen. Was gibt uns Motivation? Ich habe mich gefragt, was ist mein Motiv? Der Anschubser. Was ist das? Woher bekomme ich Motivation für das Neue, für den Alltag? Oder um es christlich oder geistlich zu fragen, was trägt mich eigentlich von Schritt zu Schritt? Ich denke, im Gebet zu hören, was Gott mir zu geben hat, das kann ich schon, nachdem meine ersten Augenlider morgens aufgegangen sind, zu beten und zu sagen, guten Morgen Gott, hier bin ich, sei du bitte da. Ich muss in 5 Minuten in Mathe sitzen. Gott reinzulassen, zu spüren, wohin der Geist Gottes mich drängt, das ist für mich oft schon Motiv genug gewesen oder Motivation genug gewesen, um in den Tag zu starten und zu fragen, Gott, was hast du für mich bereit? Ich weiß es noch gar nicht, ich habe noch gar keinen Plan, habe noch gar nicht reingeguckt in den Plan, aber ich weiß, du bist da. Du wirst mich tragen und begleiten. Und das will ich auch nochmal zwischen uns binden, auch diesen Punkt. Im Gespräch mit lieben Menschen, das zu besprechen, was mich bewegt, das, was mich auch antreibt oder das, was mich lähmt, das ist doch viel wert, wenn wir da miteinander auch sprechen und ins Gebet gehen können. Wir sind auch hier verantwortlich dafür, uns gegenseitig zu begleiten in der Versorgung und im Anstupser.
Ja, wenn wir dann so unterwegs sind, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass wir auch Fehler machen. Fehler passieren und ich habe da so symbolisch hier ein Radiergummi mitgebracht. Dem fehlen schon ein bisschen die Ohren. Fehler, genau. Und die machen wir und wir haben vielleicht ein Radiergummi dabei, um die Fehler wieder auszubessern. Das wäre ganz hilfreich. Deswegen tue ich die auch in die Schultüte rein. Und zu guter Letzt, wenn wir dann unterwegs sind, ist vielleicht nicht das Letzte, sondern das Wichtigste, der Segen. Ich habe überlegt, was symbolisiert denn den Segen? Und wir haben hier so eine Hand, das soll eine segnende Hand sein. Ihr müsst ein bisschen Fantasie haben, die hat leider... So, genau, also das ist so eine Hand, die segnet, ist auch ein bisschen creepy, ein bisschen gruselig. Aber der Daniel wird da bestimmt auch was Schönes zu sagen. Auch die Hand kommt da rein, auch der Segen kommt da rein. Und dann sind wir gut gewappnet mit all den, danke, mit all den Dingen, nämlich dem Mut in Form eines Löwen. Wir haben einen Plan, wir haben eine Versorgung für unterwegs. Wir haben einen Schubser bekommen durch jemanden oder durch etwas, dass wir auch endlich losgehen. Und wir haben etwas dabei, wo es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn wir jetzt einen Fehler gemacht haben, wo man das auch wieder rückgängig machen kann oder anders machen kann. Genau, und wir sind gesegnet von Gott. Und dazu wird Daniel jetzt auch nochmal was sagen.
Ist doch super, dass der beim Beispiel Fehler das Bild fehlerhaft gedreht ist. Ist doch wunderbar. Auch wenn der Radiergummi dafür steht, dass man Fehler zum Beispiel wieder rückgängig machen kann, indem man sie wegradiert vom Papier. Fehler sind normal. Ich finde, wir sollten in unserer Gesellschaft, sage ich mal ganz allgemein, aber auch überhaupt als Menschen eine höhere Fehlertoleranz an den Tag legen. Das bedeutet, Fehler sind natürlich erstmal nicht schön, vielleicht ärgere ich mich oder ich schäme mich dafür. Oder ich werde beschämt, weil jemand findet, dass die Fehler zu weit gegangen sind. Oder so. Aber ich denke, es wäre gut, mit Fehlern gnädiger umzugehen und keine Angst vor Fehlern zu haben und davor welche zu machen. Wissenschaft funktioniert nur über Fehler. Wissenschaft würde nie vorankommen, wenn sie keine Fehler machen würde. Man hat eine Idee von irgendwas, macht 10 Versuche und beim 100. klappt es. Und die 99 davor waren Fehler. Aber so läuft Erkenntnis über Probieren und Durchdenken und Falschmachen. Man sagt in der Wissenschaft oder im Umkreis, wir irren uns nach oben. Aus Fehlern zu lernen, anstatt sie mir vorzuhalten, das ist natürlich eine Sache, die muss ich bei mir selber kultivieren. Da muss ich selber dranbleiben und das einüben. Aber zuvor muss ich die Angst davor verlieren, Fehler zu machen. Das sollten wir uns gegenseitig gewähren. Jeder von uns macht Fehler, und jetzt gehe ich mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Jeder von uns macht Fehler, und du kennst das bestimmt, dass du schon mal einen Fehler gemacht hast und gedacht hast, wie stehe ich jetzt da vor den anderen? Wie werde ich jetzt dafür bewertet? Ich möchte dir sagen, jeder Fehler, den du machst, der macht dich nicht zu einem Fehler. Jeder von uns macht Fehler, aber du bist kein Fehler. Deine Fehler bestimmen nicht, wer du bist, sondern dein Schöpfer hat bestimmt, wer du bist. Gott hat dich lieb. Und deswegen hat Gott auch kein Interesse daran, dich für Fehler zu bestrafen, sondern er will dir helfen, trotz der Fehler, die du tust, weiterzumachen und neu zu starten. Gott gibt Neuanfang. Gott gibt neue Starts. Deswegen deckt er deine Fehler zu. Wende dich an ihn und lass deine Fehler von ihm zudecken, heilen, verändern. Gott hat dich lieb. Er ist jeden Tag neu an deiner Seite, vergibt dir deine Fehler, die du gemacht hast. Weil Gott, der Vater, dich liebt, kannst du mutig in den Tag gehen. Es ist auch nicht schlimm, dass die segnende Hand zufällig von oben kommt. Es ist ja Gottes segnende Hand, die uns segnen soll. Weil Gott dich liebt und dein Vater ist, verspricht dir Gott, dich zu segnen. Segen ist guter Wunsch, aber noch viel mehr. Er ist Zuspruch, Zuspruch vom Höchsten, der alles in der Hand hat. Und Segen ist, ich habe das letztens schon mal so ausgelegt, weitergegebenes Leben. Wie der Vater in der Bibel, in den alten Geschichten, seine Söhne segnet und ihnen sozusagen das weitergibt und vererbt, was er hat und erreicht hat. Segen ist weitergegebenes Leben auch von Gott her. Gott hat uns ein Leben geschenkt, das wir jetzt leben und gestalten. Und mit Jesus Christus schenkt uns Gott auch sein ewiges Leben. Und deswegen sind wir doppelt gesegnete Menschen, weil er uns Leben schenkt und ewiges Leben. Ein anderer Typ aus dem Alten Testament, ganz früh am Anfang, ist Abram. Da heißt er noch nicht Abraham, da heißt er noch Abram. Und da sagt Gott zu ihm, weißt du was, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und das ist unsere Aufgabe heute, wenn wir heute jetzt ans Ende des Gottesdienstes kommen, uns gegenseitig zu segnen und ein Segen sind. Und weil Gott segnet, wollen wir uns von ihm segnen lassen und uns gegenseitig segnen, denn Gott der Vater will an deiner Seite sein.